Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Für eine Doppelfolge besucht mich heute Marianne Nolde im Familie bleiben Podcast und wir sprechen über Herausforderungen beim Umgang. Hallo Marianne, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo Isabel. Ich komme ja immer gern, weißt du ja.
Und heute nehmen wir uns besonders viel Zeit, weil wir ein komplexes Thema versuchen zu besprechen, versuchen zu beleuchten, damit die Menschen sich eigene Gedanken und ein eigenes Bild machen können. Denn es geht darum, wie Eltern damit umgehen können, dass es Schwierigkeiten beim Umgang gibt, vor allem auf Seiten der Kinder. Was würdest du denn da für Konstellationen unterscheiden wollen?
Ja, also es gibt ja einmal die Variante, das Kind verweigert Besuche regelrecht oder in der abgeschwächten Version es sagt so, ach nee, muss ich denn, ich will eigentlich gar nicht. Also es gibt so dieses krasse Verweigern, wo das Kind sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich mach das nicht mehr mit. Es gibt dieses, dieses mehr Ambivalente noch. Es gibt die Variante, dass dem hauptbetreuenden Elternteil auffällt, immer wenn das Kind vom anderen zurückkommt, ist es irgendwie verstört, ganz anders als sonst. Irgendwas scheint es zu bedrücken, ich komme nicht dahinter. Oder aber auch, das Kind erzählt Dinge, die dann den anderen Elternteil, dem es das erzählt, eben wirklich auch in Besorgnis stürzen.
Und diese vier Möglichkeiten, diese vier Konstellationen, schlage ich vor, spielen wir einfach mal durch und besprechen, was Eltern denn da tun können, wenn sie das wahrnehmen. Lass uns mit der ersten beginnen, wenn das Kind rigoros den Umgang mit dem anderen Elternteil verweigert und sagt, ich will das nicht, ich mache das nicht, also da deutliche Widerstände erkennbar sind. Wie zeigt sich denn das bei den Kindern? Und Entschuldigung, Doppelfrage, muss man da auch nach Alter vielleicht unterscheiden?
Ja, also erstmal die jüngeren Kinder, die sprachlich sich entweder noch gar nicht oder nicht so gut ausdrücken können, zeigen das durch ihr Verhalten, die älteren durch ihre Worte. Ne? Also auch jüngere Kinder können ja, wird ja immer wieder beschrieben, kann man ja auch sehen, klammern sich an den einen Elternteil, wollen sich nicht lösen, weinen, schreien vielleicht und zeigen so eine äußere Gegenwehr. Oder eben sind so fast apathisch in sich gekehrt, dass man sich auch wieder Sorgen machen muss. Also wir machen uns ja oft Sorgen über die Kinder, die so laut ihre Probleme zeigen. Es gibt natürlich auch noch die Variante, die dies leise zeigen. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Und bei den Kindern, die das mehr schon so sprachlich äußern können, da gibt es, also da habe ich als Gutachterin meistens erlebt, dass es erst eher so eine Ambivalenz ist, ach, ich weiß nicht, ich möchte doch eher nicht. Und nur in einigen Fällen eben von vornherein eine klare Verweigerung. Aber diese klare Verweigerung kann sich auch entwickeln, wenn die Probleme längere Zeit nicht gelöst werden können.
Und deiner Erfahrung nach, du hast ja gerade schon gesagt, du hast ja viele Jahre bei Gericht Gutachten geschrieben oder für Gerichte Gutachten geschrieben in Trennungssituationen, in Umgangs- und Sorgerechtsfragen. Was können denn die Gründe für eine Verweigerung sein? Lass uns mal bei der Verweigerung bleiben.
Ja, also die können ganz, ganz vielfältig sein. Das ist, wie du schon gerade sagtest, ein wirklich komplexes Thema. Und ich würde jetzt das Feld mal so aufspannen wollen, dass ich mit den Extremen anfange. Und da ist auf der einen Seite das Kind, das beim anderen Elternteil wirklich schädigende Dinge erlebt, denen man dieses Kind auch gar nicht aussetzen kann. Ja, also das wirklich wegen Gewalt, schwerer Vernachlässigung, Missbrauch und was es da alles gibt, wirklich da etwas erleidet und deshalb verweigert. Am anderen Extrem, und das sind die beiden Seiten, die sich oft gegenseitig so Vorwürfe machen, am anderen Extrem ist die Variante, das Kind ist manipuliert worden, ist instrumentalisiert worden, dem wurde so zugeredet, dass es sich gar nicht anders entscheiden kann, als zu verweigern, dass wir also sozusagen das andere Extrem, das manipulierte Kind. Das sind aber wirklich nur, wie soll ich sagen, der deutlich kleinere Teil. Und in diesem ganzen Feld dazwischen gibt es eben zum Beispiel dieses Thema Loyalitätskonflikte von Kindern. Ja, Kinder, die sich deshalb so erstmal verweigern, weil sie weil sie sich irgendwie gegenüber einem Elternteil solidarisch fühlen, weil sie nicht einschätzen können, was macht es mit dem, wenn ich jetzt zum Elternteil gehe, meinetwegen, der meine Mutter doch so schlecht behandelt hat oder meinen Vater. Also das kann ein Grund sein. Es kann sein, dass das Kind selbst aus verschiedensten Gründen die Trennung so überhaupt noch nicht verarbeiten konnte, dass es sich mit so Gefühlen rumschlägt wie, ja, wenn meine Mama gegangen ist, dann hat die mich auch nicht lieb, dann will die mich wahrscheinlich gar nicht und deshalb quasi vorsorglich in eine Abwehrhaltung gehen. Also das sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Es gibt da unheimlich viele Möglichkeiten, woran es liegen kann. Und es ist nicht immer einfach, auf Anhieb auszuloten, was ist hier der Hintergrund.
Ich möchte noch mal kurz nachfragen, weil ich nicht sicher bin, ob ich dich richtig verstanden habe. Du hast gesagt, das ist der wesentlich kleinere Teil. Meintest du da die beiden Extreme? Oder meintest du nur, dass man, okay, das war mir nicht ganz klar.
Also beide Extreme, also dass ein Elternteil das Kind so schädigt, dass man das Kind davor schützen muss, ist ja etwas, was wirklich vorkommt, aber eben nicht so häufig ist. Und dass ein Kind also absolut manipuliert worden ist und sich überhaupt nicht mehr quasi frei bewegen kann, ist ja auch nur ein ganz kleiner Teil.
Und der Hauptteil ist das dazwischen.
Das dazwischen, genau. Also ich wollte damit quasi nur die Spannweite so ein bisschen zeigen. Aber das, was sicherlich den allergrößten Teil unserer Hörer und Hörerinnen betrifft, das sind sozusagen die Dinge, für die man nach Lösungen suchen kann, die jenseits von Umgangsausschlüssen und ein Kind verliert jemanden stattfinden können.
Also dazwischen liegen kann zum Beispiel auch, dass beim anderen Elternteil was passiert, was das Kind nicht mag. Ich sag mal, irgendein Beispiel, es darf nicht so viel Fernsehen oder ist eine neue Partnerschaft da, die sie vielleicht nicht sehen möchte oder nicht kennenlernen möchte. Genauso wie es sein kann, dass die Mutter oder der Vater manchmal über den anderen Elternteil nicht so gut redet in diesem Trennungsschmerz und dass das Kind beeinflusst, da nicht hingehen zu wollen. Das sind so Zwischenbeispiele, oder? Würdest du
dazu genau, das sind so diese Zwischenbeispiele, die sich mehrheitlich lösen lassen, wenn man in Kommunikation geht, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, dass die Eltern miteinander reden und das klären können. Manche sind ja auch einfach Missverständnisse, ne, die da auftauchen. Und wenn die Eltern es alleine nicht können, vielleicht mit einer Beratung, mit einer moderierenden Person dabei, erstmal versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen.
Dann lass uns mal in diesen Zwischenräumen bleiben, in diesen Beispielen, die zwischen den beiden Extremen liegen. Wenn der hauptbetreuende Elternteil, also der, bei dem das Kind überwiegend lebt, gehen wir mal von einem Residenzmodell aus, merkt, das Kind verweigert den Umgang oder wenn es das Kind ihm oder ihr gegenüber sagt, ich will nicht zu Papa, nicht zu Mama, nicht zum anderen Elternteil. Was kann der unternehmen?
Ja, also ich würde als erstes mal, natürlich würde ich zunächst versuchen, mit dem Kind darüber zu sprechen, was kannst du mir das sagen? Was ist denn das, was dir da so schwer fällt oder was für dich nicht gut ist? Vielleicht können wir mal drüber reden oder vielleicht holen wir Papa dazu oder Mama dazu oder ich bespreche das mal mit dem oder der. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante, ich würde mich eben auch immer mit dem anderen Elternteil ins Benehmen setzen und erstmal anfragen, können wir da mal in Ruhe sprechen? Das Kind ist so merkwürdig, wehrt sich und ich bin mir nicht sicher, was dahinter steht. Und vielleicht können die Eltern das dann auch schon im Gespräch eine Menge ausräumen. Zum Beispiel, dass dann der Besuchselternteil sagt, ja, am letzten Wochenende ist das und das hier passiert, das war vielleicht nicht so glücklich. Dann kann der das mit dem Kind besprechen. Oder man findet heraus, die Regelung, die wir jetzt haben, die ist auch nicht optimal, die passt nicht so gut fürs Kind, die müssen wir ein bisschen anpassen. Vielleicht müssen wir die Übergänge anders gestalten. Also erstmal quasi in die Kommunikation gehen, rausfinden, was können wir hier tun.
Wenn das denn möglich ist. Nicht alle bekommen das nach einer vielleicht sehr belastenden Trennung hin. Wenn Elternteile, wir bleiben immer noch beim hauptbetreuenden Elternteil, wenn der hauptbetreuende Elternteil da nicht weiterkommt, was für Wege gibt es, was auch immer zu tun, mit der Situation klarzukommen?
Ja, dann würde ich auf jeden Fall Beratung suchen. Eine Anlaufstelle ist das Jugendamt. Da ist es so, dass ich neuerdings auch manchmal lese, dass Leute sagen, ja, also bloß nicht zum Jugendamt, das kann auch ganz schlecht ausgehen. Solche Beispiele gibt es sicher. Ich selbst habe bei meiner Arbeit aber auch sehr viele sehr engagierte Jugendämter erlebt, die ihre Arbeit wirklich gut gemacht haben. Und zumindest, selbst wenn man nicht beim Jugendamt selbst eine Beratung machen will, kann man eventuell auch nachfragen, was gibt es da vor Ort, wo wir hingehen könnten, Erziehungsberatungsstellen oder ähnliches, wo jemand vielleicht mit einem Elternteil, beiden Elternteilen oder auch mit dem Kind arbeiten kann und schauen kann, was ist da los.
Und dann gibt es natürlich auch gerichtliche Wege. Kannst du da noch einen Satz zu sagen? Da würde ich hier nicht so gerne den Schwerpunkt drauflegen. Dazu kann man sich rechtlich, sollte man sich dann auch rechtlich beraten lassen, aber vielleicht noch einen Satz von dir zum möglichen gerichtlichen Wegen.
Ja, das ist mir wichtig. Der gerichtliche Weg ist nicht per se was das Kind schädigt, sondern manchmal das, was notwendig ist. Die Reihenfolge wäre für mich eben, man versucht es erst untereinander mit Beratung. Ausnahme die Fälle, bei denen ich weiß, es geht nicht. Ne? Dann muss ich eventuell sofort den gerichtlichen Weg gehen. Und wenn ich also weiß, hier ist irgendwas, wo ich das mit dem anderen Elternteil nicht werde klären können, wo aber jetzt was getan werden muss, dann suche ich mir natürlich die bestmögliche anwaltliche Vertretung. Auch nicht irgendjemand aus dem Telefonbuch, sondern ich frage herum, wer hat gute Erfahrungen gemacht? Vielleicht orientiert man sich im Netz oder bei irgendwelchen alleinerziehenden Verbänden, um da an gute Adressen zu kommen und lässt das dann gerichtlich klären. Also das ist mir auch immer so wichtig, so gut es ist, wenn Eltern alles friedlich, gütlich untereinander lösen können. Diese Gerichte gibt's nicht für umsonst. Die sind notwendig, wenn die Eltern das nicht können, damit noch jemand von außen den Prozess begleitet und dann was entscheidet.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Ich als Mediatorin mag ich natürlich die eigenverantwortliche Konfliktlösung. Ich weiß aber, das geht nicht immer. Dazu gehören auch zwei. Und wir können in Deutschland froh sein, dass wir gut funktionierende Gerichte haben. Dennoch freue ich mich natürlich auch, wenn Menschen ihr Leben selber gut regeln können. Aber das geht eben nicht immer. Und du hast da ja jahrelang auch wertvolle Arbeit geleistet und weißt, dass da viel, viel zumindest vorübergehend mal gut gelöst werden kann, damit Entlastung eintreten kann. Und dann können die immer noch gucken, ob sie es später wieder gemeinsam besprechen. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, das sagt, ich will nicht zu Papa, ich will nicht zu Mama und das sehr vehement und klar macht, dann kann ich auch mit der Thematik, nachdem ich beim Jugendamt war, nachdem ich davor mit dem anderen Elternteil gesprochen habe, gerichtlich vorgehen. Oder gerichtlich, was kann ich da machen? Weißt du das?
Also ich würde schon zunächst mit dem Jugendamt sprechen, ja. Ne? Also weil es auch so ein bisschen signalisiert, das ist jetzt nicht eine Person, die will einen Prozess nach dem nächsten starten, sondern diese Person hat eben geguckt, können wir es anders lösen, wenn es nicht geht, sagt auch das Jugendamt zum Beispiel durchaus, da können wir nicht weiterhelfen, da raten wir Ihnen einen Antrag bei Gericht zu stellen. Ne? Das heißt, ich suche mir Anwalt, Anwältin, die stellt dann für mich den Antrag bei Gericht, dass das geklärt werden muss. Und ich habe durchaus auch erlebt, nicht nur in meiner Arbeit, sondern auch mit den GutachterInnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass auch unsere Arbeit bei Gericht als Gutachter, die ja auch erst kommen, wenn das Gericht nicht auf Anhieb vermitteln kann, dass das auch immer noch wieder zu Lösungen geführt hat. Ne? Es gibt schreckliche Berichte über Gutachter, aber ich muss auch auf die andere Seite hinweisen, dass wir durchaus erlebt haben, dass es am Ende eines solchen Prozesses dann auch zwei Eltern gab, die gesagt haben, ja, das können wir so mittragen, das können wir so machen. Also auch selbst bei meinen Begutachtungen haben auch manchmal am Ende die Eltern noch im gemeinsamen Elterngespräch bei mir gesessen und wir haben auch gemeinsam geschaut, ne, wie gibt's jetzt noch einen Weg, wo alle zu Ja sagen können. Auch das ist bei Begutachtungen durchaus rausgekommen. Aber nicht immer.
Kann ich bestätigen. Gerichtliche Verfahren können zu Eskalation führen und mehr Verhärtung, aber sie können auch zu einer Klarheit führen, die erstmal entlastend wirkt und eine Chance ist, es nach einer gewissen Zeit wieder einvernehmlich zu versuchen. Also kann ich völlig zustimmen. Was kann der andere Elternteil tun? Da gibt's ja ganz viele Beispiele. Ich kenne auch einen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, Vaterwelten heißt der, glaube ich, wo das Kind den Umgang verweigert und der umgangssuchende Elternteil wirklich nicht weiß, was er tun kann oder sie. Was kann er tun?
Das ist tatsächlich auch eine ganz schwierige und belastende Situation für diesen Elternteil, der sich natürlich auch oft so ein bisschen, der es oft A, nicht nachvollziehen kann, weil das Kind teilweise bei ihm auch was anderes zeigt. Das habe ich ja als Gutachterin auch oft erlebt, dass die Kinder jedem was anderes widerspiegeln. Es führt oft zu großen Verhärtungen. Es führt auch manchmal zu vorschnellen Verurteilungen. Das wird dann wohl der andere Elternteil gewesen sein, der das Kind beeinflusst hat. Ja, das war mir auch so wichtig daran, dieses Buch zu schreiben. Ich kann allen diese Hannah-Esser-Geschichte, die ich da geschrieben habe, so ans Herz legen, weil die mal so anschaulich das beschreibt, was ich als Gutachterin gesehen habe. Dieses, dass Kinder sagen, also einige Kinder eben sagen, ich will nicht, wenn sie dann beim anderen Elternteil sind, fallen sie dem oder der sofort um den Hals und trauen sich hinterher kaum, dem hauptbetreuenden Elternteil das zuzugeben. Und wenn ich es dann gesehen habe und sagen konnte und den Eltern diese Phänomene erklären konnte, dann hat das in glücklichen Fällen eben auch schon die Lösung ergeben, dass die Eltern das verstanden haben. Natürlich wird der Elternteil, der davon betroffen ist, also der sollte sich schon auch zügig um Lösungen bemühen. Denn je länger man so einen Zustand einfach hat, ja, der Kontakt ist weg, umso eher kann der sich auch weiter verhärten. Also als quasi vom Nichtwollen des Kindes betroffener Elternteil würde ich mich auch ans Jugendamt wenden. Vielleicht nicht gleich mit einer großen Kiste Vorwürfe gegenüber dem anderen Elternteil, sondern erstmal mit dem Problem, was wir da haben. Und eine der Optionen, die es gibt und die ich vor schnellen Kontaktabbrüchen bevorzuge, sind zum Beispiel begleitete Kontakte. Ne? Also wenn jetzt im Raum irgendwelche Vorwürfe im Raum stehen, die aber völlig unklar sind, die man jetzt auch nicht klären kann. Also wenn ich natürlich weiß, das Kind ist beim letzten Mal beim Vater völlig gewalttätig behandelt worden oder ist bei der Mutter irgendwie komplett unversorgt gewesen, weil die sich immer nur um die Drogenbeschaffung kümmern könnte, dann ist jetzt auch das nicht der Platz für sofortige begleitete Besuchskontakte. Aber gerade in den unklaren Fällen. Und dann habe ich oft erlebt, dass die Eltern das dann so als richtige Herabwürdigung empfinden oder auch Sorge haben, wenn ich da jetzt zustimme, dann quasi bestätige ich das ja noch.
Schuldeingeständnis.
Genau, dass sie denken, das ist quasi entweder ein Schuldeingeständnis oder es ist eine Herabwürdigung. Aber ich würde tatsächlich dazu raten, solche Optionen dann wahrzunehmen, weil es ist für alle eigentlich besser. Für das Kind wird nicht weiter in so eine Lage von vornherein reingetrieben, sich immer mehr hinter seiner Verweigerung auch einfach so einzubetonieren. Gleichzeitig merkt das Kind auch, dieser andere Elternteil ist weiter an mir interessiert. Den gibt's noch, der will mich noch. Es gibt eine Begleitperson, die vielleicht hinterher ein bisschen auch sowas Ähnliches tun kann, wie ich als Gutachterin, die hinterher sagen kann, so und so ist das verlaufen, das sind meine Eindrücke, sodass man vielleicht dann auch recht schnell der Sache auf die Spur kommt. Ist das hier in Anführungszeichen nur ein Loyalitätskonflikt und braucht das Kind einfach nur die klare Versicherung des Hauptbetreuenden? Das ist vollkommen richtig so, du sollst dahin. Gibt es vielleicht Dinge, die ein bisschen schief laufen zwischen Kind und Umgangselternteil? Braucht es da vielleicht ein bisschen Beratung, dass vielleicht so ein ungeschickter Elternteil ein bisschen dazulernen kann und so weiter? Also das ist oft die bessere Lösung im Vergleich zu, wir klären erstmal alles in Ruhe und wir wissen ja, wie lange das bei Gerichten dauern kann. Nicht, weil die nicht wollen, sondern weil einfach gar nicht mehr Kapazitäten da sind. Ja, also daher mein Aufruf, also lieber dann sich als jemand zeigen, der wirklich für sein Kind einiges auf sich nimmt, auch einen begleiteten Kontakt, ist natürlich nicht schön, wenn mir da einer auf die Finger guckt, aber besser als, dass es noch schlechter kommt.
Weil eben die Zeit, gerade bei kleinen Kindern, wenn wirklich ein Riesenfaktor ist. Wenn ein 2-3-jähriges Kind den einen Elternteil ein paar Monate nicht sieht, ist einfach sehr, sehr lang in Relation zum gesamten Leben. Dein Buch stellen wir natürlich in die Shownotes und auch eine sehr schöne Folge, die ich mit Thomas Matthäus zu begleitendem Umgang aufgenommen habe, wo wir auch darüber sprechen. Dann würde ich in dieser Folge gern noch besprechen wollen, dieses nicht ganz so vehemente, wenn das Kind deutliche Widerstände zeigt, entweder festklammern am hauptbetreuenden Elternteil oder eben weinen und einfach sich sehr sträubt, aber dann mitgeht in den Umgang zum Beispiel, weil es eben noch ganz klein ist und noch gar nicht so wirklich mitentscheiden kann und mitgestalten kann. Wie können Eltern damit umgehen, Marianne?
Ja, also erstmal so, was die Vehemenz angeht, wollte ich eben nochmal sagen, wie schwerwiegend das Problem ist, kann man nicht unbedingt an der Vehemenz immer sehen, weil Kinder eben unterschiedliche Temperamente haben. Das hat ja gerade schon gesagt, wir dürfen auch nicht die übersehen, die leise leiden. Ja, gerade bei den jüngeren Kindern, die sich in der Trennungssituation so eher etwas anklammern, ist es nicht selten so, dass das Problem gar nicht ist, dass sie nicht zum anderen wollen, sondern nur, dass sie von dem einen nicht weg wollen. Ja, also es ist quasi das Thema, wie gestalten wir die Übergänge, dass das Kind damit möglichst gut zurechtkommt. Ne? Denn in den meisten Fällen ist es so, naja klar, es möchte den anderen auch haben, aber es möchte den einen jetzt auch nicht loslassen. Das ist oft eine Schwierigkeit. Und was wir ja immer schon empfohlen haben, ist, dass wenn es zwischen den Eltern noch sehr schwierig ist, dass man schauen kann, gibt es die Möglichkeit von, dass es gar keine persönliche Übergabe zwischen den Eltern ist. Sondern dass zum Beispiel der andere Elternteil aus dem Kindergarten abholt. Das entzerrt oft alles schon, weil das Kind in dem Moment nicht diese Trennung vom Hauptbetreuenden erlebt, sondern sich einfach nur freut, dass ein Elternteil kommt. Ja, natürlich nicht so, indem man das dem Kind morgens nicht sagt, ist quasi so, dann verliert es das Vertrauen, das geht nicht, das muss man schon morgen sagen und heute kommt die Mama oder heute kommt der Papa. Aber das kann schon viel entzerren. Was ich neulich mal in einem Fall so interessant fand, war, dass da die Eltern sich sehr gut verstanden, alles sehr gut regeln konnten und das Kind trotzdem die Übergabe zu Hause überhaupt nicht gut verkraftet hat. Und da war zum Beispiel die Lösung, die sich bewährt hat, die haben sich dann auf einem Spielplatz getroffen. Und das war dann nicht das vertraute Zuhause. In diesem vertrauten Zuhause hatte das kleine Kind das Gefühl, jetzt ist alles wieder so, wie es soll. Mama und Papa hier um mich herum und den Zustand will ich behalten. Mhm. Ja, da will ich jetzt nicht weg. Also das ist vielleicht auch so eine Anregung, dass man einfach mal ganz kreativ nach Möglichkeiten sucht. Ja, und die auch mal ausprobiert. Ne? Und vielleicht stellt sich dann heraus, dass schon so eine relativ kleine Maßnahme schon was bewirken kann. Also gerade bei den Jüngeren können wir es ja dann quasi so richtig nur am Verhalten hinterher ablesen.
Aber beides kann ich gut bestätigen. Ich finde Übergaben sowieso ein viel zu wichtiges Thema, wie dafür, dass es so selten besprochen wird. Ich erlebe bei Eltern, die sich schlecht verstehen, dass die Kinder die schlechte Stimmung merken, auch bei dem Elternteil, von dem sie weggehen und nicht weggehen wollen. Aber ich erlebe auch bei Eltern, die sich gut verstehen, dass die Kinder dieses so schön finden, dass sie es nicht auflösen wollen. Das beschreiben auch die beiden in Unser Kind hat zwei zu Hause sehr schön, die ja wirklich eine Elternfreundschaft etabliert haben. Und dennoch oder gerade deshalb gingen diese persönlichen Übergaben nicht so, dass die dann über Institutionen übergeben haben. Also da kann ich das auch wirklich empfehlen, vielleicht auch mal auszuprobieren und andere Wege zu finden. Bei anderen kann es umgekehrt gut sein, zusammen noch zu frühstücken oder Mittag zu essen. Kinder sind unterschiedlich. Also das kann ein Grund sein, kann eben, dass die Übergabe nicht passt. Aber es kann ja auch andere Gründe geben, warum das Kind Widerstände leistet. Wie kann damit umgegangen werden?
Ja, es gibt natürlich auch den Punkt, den wir gerade schon mal angesprochen haben. Es läuft irgendwas beim anderen Elternteil entweder ungünstig fürs Kind oder eben zu anders. Ne? Also ein ganzes Stück weit. Ich habe mit meinen Kindern ja auch die Erfahrung gemacht, die hatten kein Problem damit, dass das Leben bei Papa anders war als bei Mama. Hm. Ne? Also von daher, die können sich schon an verschiedene Dinge anpassen. Aber es kann jetzt sein, dass zum Beispiel ein jüngeres Kind, das beim einen Elternteil immer im Familienbett schläft und das jetzt beim anderen Elternteil allein schlafen soll und das gar nicht gewöhnt ist, dass das einfach dann nicht funktioniert. Ja, und das sind alles Dinge, die wirklich Kommunikation erfordern. Ne, dass man wirklich gemeinsam sich abspricht, wie machst du das, wie klappt das bei dir? es spricht nichts dagegen, dass die Eltern das verschieden machen, wenn es klappt. Ne? Das, wie gesagt, das kann ich am Beispiel meiner Kinder, die jetzt erwachsen sind und behaupten, sie seien auch glückliche Scheidungskinder, sagen, dass das möglich ist, aber nicht jedes Kind kann alles vertragen.
Hm.
Ne? Und von der anderen Seite wiederum, kann ich mich selbst darauf hinterfragen und mich darauf beschauen als hauptbetreuender Elternteil, wie sehr bin ich eigentlich noch furchtbar traurig von der Trennung, selbst so angeschlagen, und strahl auch meinen Kindern mein Unglück vielleicht auch aus. Kann ich nicht ganz verhindern, aber ich kann mir dann Hilfe suchen. Ne? Ich kann was dafür tun, dass ich mich mehr aufbaue wieder und stabilisiere. Das habe ich zum Beispiel auch so in Erinnerung, dass das meinen Kindern unglaublich gut getan hat, als sie gemerkt hatten, Mama hat wieder ein Leben, die weiß wieder weiter. Dann kann man vielleicht auch viel vergnügter zum anderen Elternteil gehen. Das ist auch eine von vielen Facetten.
Und was auch oft ein Punkt sein kann, habe ich vorher schon mal kurz angedeutet, sind neue Partnerinnen, neue Partner, dass das Kind dann nicht mehr im alleinigen Mittelpunkt steht. Das gilt erst recht, wenn weitere Kinder da sind, die viel Aufmerksamkeit brauchen, weil sie frisch geboren sind und eben versorgt werden müssen. Wie kann man damit umgehen? Vielleicht noch ganz kurz heute zum Abschluss.
Ja, neue Partner sind natürlich ein großes Reizthema. Sie werden oft als zusätzliche Komplikation empfunden. In meinem Buch steht auch die Variante, manchmal sind sie auch ein Gewinn. Da muss man auch immer unterscheiden. Zum einen sind die Kinder ja oft noch in der Situation mit ihren Eltern so ein bisschen verhaftet. Vor allem, wenn die Trennung noch nicht lange vorbei ist, haben es neue Partner und Partnerinnen schwer, weil sie dann oft auch noch als die Sündenböcke sozusagen gesehen werden. Also man muss da einmal fein unterscheiden, in welchem Maße ist es so, dass es Schwierigkeiten gibt, die behoben werden müssen, und in welchem Maße versuchen die Kinder hier auch nur loyal zu sein und finden von vornherein so neue Partner, Partnerinnen, können wir gar nicht gut finden. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Ne? Es ist sicherlich eine gute Idee, dass die Kinder auch noch mit dem Elternteil Einzelzeit haben und dass dann nicht alles sofort untergeht in einem ganz neuen Gebilde. Also darüber kann man auch was entzerren.
Marianne, erstmal vielen Dank für heute. Wir sprechen ja nächste Woche zu dem Thema weiter. Dankeschön.
Ja, ich danke dir auch.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.